den Predigtext hören. Wie gesagt, es ist der Judasbrief. Er steht also vor der Offenbarung, damit man es leichter findet. Es ist also das vorletzte Buch in der Bibel. Und ich lese uns den gesamten Brief vor. Judas, Knecht Jesu Christi und Bruder des Jakobus an die Berufenen, die durch Gott den Vater geheiligt und in Jesus Christus bewahrt sind, Barmherzigkeit, Friede und Liebe widerfahre euch mehr und mehr. Geliebte, da es mir ein großes Anliegen ist, euch von dem gemeinsamen Heil zu schreiben, hielt ich es für notwendig, euch mit der Ermahnung zu schreiben, dass ihr für den Glauben kämpft, der den Heiligen ein für allemal überliefert worden ist. Es haben sich nämlich etliche Menschen unbemerkt eingeschlichen, die schon längst zu diesem Gericht aufgeschrieben worden sind, Gottlose, welche die Gabe unseres Gottes in Zügellosigkeit verkehren und Gott, den einzigen Herrscher und unseren Herrn Jesus Christus, verleugnen. Ich will euch aber daran erinnern, obgleich ihr dies ja schon wisst, dass der Herr, nachdem er das Volk aus dem Land Ägypten errettet hatte, das zweite Mal diejenigen vertilgte, die nicht glaubten. Und dass er die Engel, die ihren Herrschaftsbereich nicht bewahrten, sondern ihre eigene Behausung verließen, für das Gericht des großen Tages mit ewigen Fesseln unter der Finsternis verwahrt hat. Wie Sodom und Gomorra und die umliegenden Städte, die in gleicher Weise wie diese die Unzucht bis zum Äußersten trieben und anderen Fleisch nachgingen, nun als warnendes Beispiel dastehen, indem sie die Strafe des ewigen Feuers zu erleiden haben. Trotzdem beflecken auch diese in gleicher Weise mit ihren Träumereien das Fleisch, verachten die Herrschaft und lästern Mächte. Der Erzengel Michael dagegen, als er mit dem Teufel Streit hatte und über den Leib Moses verhandelte, wagte kein lästerndes Urteil zu fällen, sondern sprach: Der Herr strafe dich. Diese aber lästern alles, was sie nicht verstehen. Was sie aber von Natur, wie die unvernünftigen Tiere wissen, darin verderben sie sich. Wehe ihnen, denn sie sind den Weg Kains gegangen und haben sich um Gewinnes willen völlig den Betrug Biliams hingegeben und sind durch die Widersetzlichkeit Korahs ins Verderben geraten. Diese sind Schandflecken bei euren Liebesmahlen und schmausen mit euch, indem sie ohne Scheu sich selbst weiden, Wolken ohne Wasser, vom Winden umhergetrieben, unfruchtbare Bäume im Spätherbst, zweimal erstorben und entwurzelt, wilde Wellen des Meeres, die ihre eigene Schande ausschäumen, Irrsterne, denen das Dunkel der Finsternis in Ewigkeit aufbewahrt ist. Von diesen aber hat Henoch, der siebte nach Adam, geweissagt, indem er sprach: Siehe, der Herr ist gekommen mit seinen heiligen Zehntausenden, um Gericht zu halten über alle und alle Gottlosen unter ihnen zu strafen wegen all ihrer gottlosen Taten, womit sie sich vergangen haben und wegen all der harten Worte, die gottlose Sünder gegen ihn geredet haben. Das sind Unzufriedene, die mit ihrem Geschick hadern und dabei nach ihren Lüsten wandeln. Und ihr Mund redet übertriebene Worte, wenn sie aus Eigennutz ins Angesicht schmeicheln. Ihr aber, Geliebte, erinnert euch an die Worte, die im Voraus von den Aposteln unseres Herrn Jesus Christus gesprochen worden sind. Als sie euch sagten, in der letzten Zeit werden Spötter auftreten, die nach ihren eigenen gottlosen Lüsten wandeln. Das sind die, die Trennungen verursachen. Natürliche Menschen, die den Geist nicht haben. Ihr aber, Geliebte, erbaut euch auf euren allerheiligsten Glauben und betet im Heiligen Geist. Bewahrt euch selbst in der Liebe Gottes und hofft auf die Barmherzigkeit unseres Herrn Jesus Christus zum ewigen Leben. Und erbarmt euch über die einen, wobei ihr unterscheiden sollt. Andere aber rettet mit Furcht, indem ihr sie aus dem Feuer reißt, wobei ihr auch das vom Fleisch befleckte Gewand hassen sollt. Dem aber, der mächtig genug ist, euch ohne Straucheln zu bewahren und euch unsträflich mit Freuden vor das Angesicht seiner Herrlichkeit zu stellen, dem alleinweisen Gott, unserem Retter, gebührt Herrlichkeit und Majestät, Macht und Herrschaft, jetzt und in alle Ewigkeit. Amen. Himmlischer Vater, ich bitte dich nun noch einmal, Herr, erbarm dich über mich, gib mir die rechten Worte, über diesen Brief zu predigen. Erbarme dich über uns alle, dass wir es verstehen und dass es segensreich ist für uns und unsere Gemeinde. Amen. Ich denke, auch in unserer postmodernen Gesellschaft hat dieser Brief höchste Relevanz. Wahrheit wird ja heutzutage als relativ angesehen. Und Toleranz, Akzeptanz zu jedem Unfug, Unmoral, zu jeder Sünde und eigentlich auch zu jeder gefährlichen Lehre und Irrlehre wird gefordert. Aber wenn wir diesen Brief lesen, also ich weiß nicht, ob es euch genauso geht wie mir, ich finde ihn trotzdem ganz schön krass. Ja? Er ist irgendwie schroff geschrieben, eine derbe Sprache, heftig. Man fragt sich, kann man so als Christ reden? Gehört so ein Brief in die Bibel? Ja, ist das die Sprache der Liebe? Und die Antwort lautet, ja, sie ist es, tatsächlich. Denn sie weist uns in aller Klarheit auf größte Gefahren hin, um Menschen zur Wahrheit und zur Rettung zu führen. Wir werden das uns jetzt im Genauen ansehen. Aber erstmal möchte ich auf Judas zu sprechen kommen. Judas, der Autor dieses Briefes, war ein Bruder des Jakobus und damit auch ein Halbbruder von Jesus. Über diesen Judas ist nicht so vieles bekannt. Laut 1. Korinther 9, Vers 5 war er verheiratet und ähnlich wie Petrus als Wanderevangelist unterwegs. Der Brief lässt darauf schließen, dass er eine führende Rolle in der ersten Gemeinde in Jerusalem innehatte. Und ich weiß nicht, wie oft ihr diese kleinen Briefe in der Bibel lest, aber wenn man jetzt den 2. Petrusbrief liest und dann den Judasbrief, dann merkt man, die haben eine ganz große Ähnlichkeit. In vielen Worten über diese Irrlehrer, über diese Namenschristen, Scheinchristen, sind die gleich. Und natürlich kommen jetzt viele und sagen, ja, irgendwie sind das die Autoren, die von der gleichen Quelle abgeschrieben haben, oder es wird irgendwie historisch kritisch erklärt. Nun, ich denke, Petrus hatte auch eine führende Stellung innerhalb der ersten Gemeinde. Also Judas und Petrus werden sich gut gekannt haben, keine Frage. Und die werden gesehen haben, welche Gefahren in die Gemeinden einströmen. Und werden sich sicherlich darüber besprochen haben. Und vielleicht haben sie sich dann abgesprochen, dass sie briefliche Hilfe in die Gemeinden schicken wollen. Und vielleicht war es dann sogar so, dass Petrus als der Apostel zuerst geschrieben hat, einen etwas ausführlicheren Brief, den 2. Petrusbrief. Und wir sehen es in dem Petrusbrief, in dem 2. Petrusbrief, dass er im Futur geschrieben ist. Ja, vieles, es wird so kommen. Und Judas hat dann später gemerkt, ja, es ist ja schon so weit gekommen. Und geht dann in seinen Brief eben nochmal darauf ein, greift auf den 2. Petrusbrief zurück. Wir lesen das im Vers 17. Ihr aber, Geliebte, erinnert euch an die Worte, die im Voraus von den Aposteln unseres Herrn Jesus Christus gesprochen wurden. Auch andere Apostel haben davor schon gewarnt. Als sie euch sagten, in der letzten Zeit werden Spötter auftreten, die nach ihren eigenen gottlosen Lüsten wandeln. Es ist interessant, er hätte ihn gerne zu einem anderen Thema geschrieben. So fängt er an. Ja. Er hätte sie gerne ermutigt mit der Botschaft des Heils, mit dem Evangelium, mit tiefer gehender Lehre. Aber angesichts dieser Gefahren sagt er, ich muss jetzt euch eine Ermahnung schreiben, für den Glauben zu kämpfen. Ja. Geliebte, es mir ein großes Anliegen ist, euch von dem gemeinsamen Heil zu schreiben. Hielt ich es für notwendig, euch mit Ermahnung zu schreiben. Und wisst ihr, mir ging es genauso. Ja? Wenn man diesen Brief durchackert, dann denkt man sich, ich würde lieber einen erbaulichen Text nehmen und darüber predigen. Weil, warum soll man über den Judasbrief predigen? Aber ich denke, der Judasbrief ist nicht umsonst in der Bibel und auch ihn müssen wir uns anschauen und auch seine Lehre muss verkündigt werden. Die Botschaft von Judas lautet an uns, kämpft für den Glauben. Das ist mein Thema. Und zwar für den Glauben, er spezifiziert das, der ein für alle Mal der Gemeinde anvertraut ist. Es geht also um die Wahrheit des Evangeliums, die Grundlage des Glaubens. Diese Wahrheit wird angegriffen und das eben nicht von außen, sondern von innen. Die Angriffe kommen aus der Kirche, also aus einer Richtung, von der man einen Angriff auf unser aller Heil, auf das, worauf wir aufbauen, das, was uns ausmacht, was unsere ganze Hoffnung ist, eben nicht erwarten würde. Vers 4. Es haben sich nämlich etliche Menschen unbemerkt eingeschlichen, die schon längst zu diesem Gericht aufgeschrieben worden sind. Gottlose, welche die Gnade unseres Gottes in Zügellosigkeit verkehren und Gott, den einzigen Herrscher und unseren Herrn Jesus Christus, verleugnen. Es haben sich einige eingeschlichen. Dieses Wort im Griechischen, das bedeutet nicht einfach, dass man irgendwo einschleicht, sondern es ist wirklich dieses Heimlichkeit. Ja? Heimlichkeit, fragwürdige Absichten, das steckt da drin. Das heißt, sie haben ihre wahren Absichten verheimlicht, sie haben sich angepasst und sind darum umso gefährlicher für die Gemeinde. Und Judas verwendet nun den größten Teil seines Briefes dafür, sehr deutlich über diese Irrlehrer und Scheinchristen, ich nenne sie Namenschristen, zu reden. Und er entlarvt sie schonungslos. Ja, der Brief, der geht so ins Eingemachte, dass man sich tatsächlich beim Lesen fragt, ob dieser Brief überhaupt noch für heutige Verhältnisse und Gemeinden zutreffend ist. So schlimm kann es doch wirklich nicht sein, oder? Und ich denke, das ist die Botschaft, die Judas für uns hat. Mein erster Punkt heute Morgen: Verschließt eure Augen nicht vor Irrlehrern und Namenschristen. Verschließt eure Augen nicht vor ihnen. Ja, es ist doch Gott, der durch diesen Brief zu uns spricht und uns warnt. Die Gefahren sind groß und die Zustände sind oftmals sehr schlimm. Wie viele behaupten, sie seien Christen? Sie glauben an Gott, sie folgen Jesus nach, aber welche Botschaft vermitteln sie mit ihrem Leben? Nach Vers 4 verkehren sie die Gnade Gottes in Zügellosigkeit, in Ausschweifung. Und sie verleugnen Gott, den einzigen Herrscher und unseren Herrn Jesus Christus. Judas spricht so krass und so deutlich über diese Scheinchristen, die sich oftmals sogar noch als Lehrer ausgaben oder eben Führer der Gemeinde sein wollten, um uns die Scheuklappen vor den Augen zu reißen. Ja? Verschließt eure Augen nicht vor Irrlehrern und Namenschristen. Damit komme ich zum zweiten Punkt, ja, woran erkennen wir Irrlehrer und Namenschristen? Und ich habe ihn benannt, woran wir Irrlehrer und Namenschristen auch erkennen. Ich schreibe auch, weil es natürlich noch mehr Kennzeichen gibt. Ich meine damit vor allen Dingen falsche Lehre, Irrlehre. Ja, man erkennt sie an dem, was sie lehren. Aber interessanterweise spricht Judas nicht über ihre Lehre. Das ist ja mal das, woran wir zuerst denken, ja. Es gibt also Irrlehrer und Scheinchristen, die erstmal nach ihren Worten und nach ihrer Lehre oder nach ihrem Bekenntnis sehr christlich klingen. Und deshalb weist uns Judas auf ihr Leben hin. Und mit drei Kennzeichen lassen sich seine Ausführungen zusammenfassen. Was kennzeichnet das Leben von diesen Menschen, von diesen Scheinchristen? Unmoral, Hochmut und Habgier. Unmoral, Hochmut und Habgier. Unmoral, man könnte auch sagen Unzucht. Ja? Wir lesen im Vers 7, Unzucht bis zum Äußersten. Ein anderem Fleisch nachgehen, gemeint ist damit Homosexualität. Sich von seinen Begierden bestimmen lassen. Oder in Vers 16, sie wandeln nach ihren Lüsten. Vers 18, die nach eigenen gottlosen Lüsten wandeln. Also dieses Wandeln, das ist eben nicht so, ab und zu mal ein Ausrutscher. Oder die haben damit zu kämpfen, sondern sie wandeln darin, heißt, das ist ihr Lebenswandel, das ist ihr Lebensstil. Und dass sie das Evangelium kannten, ja sogar vorgaben, es zu glauben, macht ihre Sünde umso schlimmer. Und darum vergleicht sie Judas nun mit zum Beispiel dem Volk Israel, mit verschiedenen, also mit einer Gruppe oder mit Menschen aus dem Volk Israel, die eben auch die Rettung aus Ägypten erfahren durften und die dann doch nicht glauben. Sie haben Gottes Gnade erfahren, haben sich doch von ihm abgewandt, sie haben Götzendienst betrieben, Unzucht betrieben. Zum Beispiel, wir hatten diese Predigt über 4. Mose 25, ja, wo dann der Pinhas dann mit dem Speer eingreift, weil es so weit getrieben wurde. Er vergleicht sie sogar mit den Engeln, die in Gottes Herrlichkeit lebten und mit ihm herrschten und doch sich von ihm abwandten und zu Dämonen geworden sind. Und er vergleicht sie mit Sodom und Gomorra. Auch diese Städte konnten etwas von Gottes Gnade wahrnehmen, nicht so direkt, aber sie hatten ja Lot bei sich. Sie sahen diesen Zeugen Gottes. Und anstatt auf sein Zeugnis zu achten, bedrängten sie ihn und wollten sogar seine Gäste vergewaltigen und misshandeln. Ihr kennt sicherlich diese Geschichte. Es war einfach ein Zeichen für schrecklichste Unzucht. Und dass das an der Tagesordnung war, Gewalt und Unzucht. Also was sagt Judas hier? Sie kennen das Evangelium. Sie kennen die Gnade. Und sie haben diese Zeugnisse aus dem Alten Testament vor Augen, als Warnung. Und dennoch gehen sie diesen Weg. Sie verkehren die Gnade Gottes. Gnade gibt nicht Freiheit zur Sünde nach dem Motto, ja, mir ist ja alles erlaubt. Lasst uns sündigen, damit die Gnade umso größer werde. Gnade gibt Freiheit von der Sünde und sie nimmt uns in Zucht. Ich habe deshalb heute Titus 2 lesen lassen. Ja, ich lese nochmal ab Vers 11. Denn die Gnade Gottes ist erschienen, gemeint ist natürlich Christus, die heilbringend ist für alle Menschen. Sie nimmt uns in Zucht, damit wir die Gottlosigkeit und die weltlichen Begierden verleugnen und besonnen und gerecht und gottesfürchtig leben in der jetzigen Weltzeit. Und dann, indem wir die glückselige Hoffnung erwarten und die Erscheinung der Herrlichkeit des großen Gottes, unseres Retters Jesus Christus, der sich selbst für uns hingegeben hat, um uns von aller Gesetzlosigkeit zu erlösen und für sich selbst ein Volk zum besonderen Eigentum zu reinigen, das eifrig ist, gute Werke zu tun. Gnade nimmt uns in die Zucht. Gottes Gnade bedeutet, dass Gott uns unsere Sündhaftigkeit zeigt, dass er uns zur Umkehr führt und dass er uns dann mit Christus verbindet. Er bindet uns an ihn. Und so bekommen wir das zugerechnet, was er am Kreuz für uns getan hat. Dass er eben die Strafe für Sünder getragen hat. Er hat uns losgekauft von dem Fluch des Gesetzes. Er hat uns erlöst von der Strafe. Wir gehören ihm. Und das ist unser größter Trost im Leben und im Sterben, dass wir ihm gehören. Und nicht mehr uns selbst. Und darum verleugnen die, die Gottes Gnade missbrauchen, unseren Herrn Jesus Christus. Es ist ein Verleugnen der Herrschaft Jesu in meinem Leben. Ich folge eben nicht meinem Herrn, sondern meinen Gefühlen, meinen Instinkten, meinen Begierden. Also das erste Kennzeichen, Unmoral, Unzucht. Das zweite war Hochmut. Diese Irrlehrer, die scheinen sich besonders geistig gegeben zu haben. Aber in Wahrheit waren sie doch nur hochmütig. Er vergleicht sie im Vers 11 mit der Rotte Korach. Die Rotte Korach, das waren auch Leute, die dachten, dass sie für das Priesteramt geeignet wären. Und sie brachten damit doch nur ihren Hochmut, ihre Respektlosigkeit gegenüber Gott zum Ausdruck. Sie tarnten ihre Rebellion gegen Gott mit Anbetung. Und dann lesen wir das im Vers 8. Trotzdem beflecken auch diese in gleicher Weise mit ihren Träumereien das Fleisch, verachten die Herrschaft und lästern Mächte. Der Erzengel Michael dagegen, als er mit dem Teufel Streit hatte und über den Leib Moses verhandelte, wagte kein lästerndes Urteil zu fällen, sondern sprach, der Herr strafe dich. Diese aber lästern alles, was sie nicht verstehen. Also der Anfang dieser Verse ist vielleicht noch irgendwo zu verstehen, ja. Judas spricht nochmal über sexuelle Unmoral. Aber ich glaube, dann wird es schwierig. Judas scheint hier mit diesem Bericht über den Erzengel Michael auf bekannte Auslegung des Alten Testaments einzugehen. Bekannte Auslegung von damals. Apokryphische Schriften. Er macht das dann nochmal in Vers 14, wo er das Buch Henoch zitiert. Nun, ich denke, das heißt nicht, dass die von ihm zitierten Bücher im Ganzen inspiriert waren. Und dass wir jetzt darüber diskutieren müssen, müssen wir die wieder in die Bibel reinnehmen. Auch Paulus hat in seinen Briefen andere außerbiblische Quellen zitiert. Er hat sogar griechische Philosophen zitiert und sagte, ja, die haben da recht. Also auch diese Bücher enthalten Wahrheiten. Was aber war der Anlass dafür, dass er das erwähnt, dass er hier vom Erzengel Gabriel spricht, dass er hier so stark warnen muss? Ich denke, wahrscheinlich ein hochmütiger Umgang und ein unverfrorenes Reden über Engel und vor allem über gefallene Engel. Diese Irrlehrer maßten sich an, Macht und Autorität zu besitzen. Anstatt die geistliche Waffenrüstung anzulegen, um sich so gegen teuflische Mächte wehrhaft zu erweisen, wurde über sie gelästert. Und zu solchen Lästerungen, zu solchen Verurteilungen ließ sich eben noch nicht einmal der Erzengel Gabriel gegenüber dem Teufel hinreißen. Sie dagegen scheinen dementsprechend geglaubt zu haben, genaue Kenntnisse, ja sogar Macht über die unsichtbare Welt zu haben. Ja, die hatten schon eine geistliche Ebene erreicht, die eben viel höher war als das, was wir so kennen. Doch sie hatten nicht wirklich Ahnung und über die Macht und Gefahr, die von diesen Dämonen ausgeht. Vielmehr, macht der Judas deutlich, waren sie in den Fängen dieser Dämonen schon längst verstrickt. Das wird eben durch ihr Leben deutlich. Ja, Vers 10, diese aber lästern alles, was sie nicht verstehen. Was sie aber von Natur, wie die unvernünftigen Tiere wissen, darin verderben sie sich. Also Unmoral, Hochmut als zweites Kennzeichen, das dritte Kennzeichen, was es uns gibt, ist Habgier. Vers 11 lese ich nochmal. Wehe ihnen, denn sie sind den Weg Kains gegangen und haben sich um Gewinnes willen völlig dem Betrug Biliams hingegeben. Also der Brief hat nur 25 Verse. Aber Judas schafft es, ich glaube, so ziemlich fast alle schrecklichen Beispiele aus dem Alten Testament hier reinzupacken. Ja? Also alle, wo wir sagen, bloß nicht, ja, kommen hier drin vor. Und wir sehen, ja, diesen Menschen geht es letztendlich um ihr Ansehen, ihr Vorwärtskommen, ihren Gewinn. Ja, Vers 16 nochmal, das sind Unzufriedene, die mit ihrem Geschick hadern und dabei nach ihren Lüsten wandeln. Und ihr Mund redet übertriebene Worte, wenn sie aus Eigennutz ins Angesicht schmeicheln. Und Judas sagt hier, Leute, lasst euch keinen Honig um den Bart schmieren. Unmoral, Hochmut und Habgier, ja, Geld, das spielt eine Rolle. Nun, ich halte mich normalerweise in meinen Predigten zurück, über die evangelische Landeskirche zu reden. Vor allem, weil ich diese Kirche nicht mehr wirklich als Kirche betrachte, sondern eher als Religionsverein. Aber auch mit Religion haben sie nicht mehr wirklich viel am Hut, denke ich. Ich will sie aber heute doch nochmal als Beispiel anführen. Ich komme aus der Landeskirche, das ist auch die Kirche, die ich eben kenne. Es ist so, dass die Landeskirche sich selbst natürlich als Kirche betrachtet. Uns würde sie wahrscheinlich dagegen als Sekte oder zumindest sektiererisch ansehen. Ihre Notwendigkeit, Relevanz, ihre Daseinsberechtigung sieht sie nicht mehr darin, das Wort Gottes zu verkünden. Nun, worin sieht sie dann ihre Aufgabe? Wenn es eben nicht mehr die Verkündigung des Evangeliums, die Verkündigung von unser aller Heil, ja, wie es der Judas hier sagt, ist. Ich denke, die Kirche steht für Moral, für das Gute und Richtige. Sie will das Gewissen in unserem Land sein, oder? Deshalb braucht es doch noch die Kirche. So, wir haben ja die Regierung und alle möglichen Leute. Und es ist gut, dass es noch die Kirche gibt, so als das Gewissen und so ein bisschen der Gegenpart auch zur Regierung vielleicht. Nun, wie sieht das konkret aus? Die Kirche setzt sich für Flüchtlinge ein, für die Energiewende, für den Kampf gegen den Klimawandel, für die engere Verbindung zwischen denen und die Liberalisierung anderer Religionen. Wir können mal auf die Seite, könnt ihr mal gucken, evangelisch.de. Ich will euch nur mal so ein paar Überschriften geben, ja, wenn man da drauf geht. Jedenfalls war das so, als ich drauf gegangen bin, vor Weihnachten. Zusammenleben und Integration, Antisemitismus in der USA, islamische Trauerfeiern, eine weitere Landeskirche beschließt die Ehe für alle, EU-Urheberrecht und Lobbyarbeit, der Sinn der alten Sprachen im Theologiestudium, na gut, da habe ich dann doch mal reingeklickt, die Meinung eines Pfarrers wird dazu gleich wiedergegeben, Bibelstellen übersetzen, spielt im Gemeindealltag laut Pfarrer Klaus Neumar keine Rolle. Stattdessen unterhält er sich mit Geflüchteten auf Englisch und diskutiert mit Besuchern über Theologie im Alltag. Weitere Sache, das Bemühen der Landeskirche, eben in umwelt- und klimaverträglich zu wirtschaften. Ja, also weniger Papier verbraucht und zu 80% vegetarisches Mittagessen in den Landeskirchen. Zwischendurch findet man dann immer wieder die Losung, ja, die Tageslosung. Als ich nachgeguckt habe, war sie: Ist mein Wort nicht wie ein Feuer, spricht der Herr, und wie ein Hammer, der Felsen zerschmeißt? Passt gut zusammen, ne? Klingt fromm. Wenn man das so durchliest, also mir ging es jedenfalls so, vieles klingt dann doch eher nach dem aktuellen politischen Tagesgeschehen. Und sicherlich ist es nicht verkehrt, wenn man dazu Stellung bezieht. Doch einerseits ist es auffällig, dass die Meinung der Kirche meistens mit der Meinung der gerade regierenden Parteien übereinstimmt. Und andererseits ist es fatal, wenn diese Themen den ganzen Inhalt der kirchlichen Botschaft ausmachen. Und ein Thema muss ich jetzt eben passend zum Judasbrief nochmal besonders erwähnen. Es ist das Thema Homosexualität und Ehe für alle. Ja, die deutsche Bundesregierung hat am 30. Juni 2017 das Gesetz für die Ehe für alle verabschiedet. Ja, ihr könnt euch sicherlich alle noch erinnern, ein großes Aufatmen ging durch das Land. Endlich mehr Freiheit für diese vielen Menschen. Viele der evangelischen Landeskirchen haben schon lange vorher die Trauung gleichgeschlechtlicher Paare ermöglicht. Ja, die haben also wirklich aufgeatmet. Als erste die Landeskirche in Baden, wo man denkt, da unten ist es doch noch so die fromme Gegend. Als erstes die Landeskirche in Baden im April 2016. Also weit über ein Jahr vorher. Nochmal ein paar Artikelüberschriften aus evangelisch.de. Die Bibel kennt die Zuneigung zwischen Menschen gleichen Geschlechts. Beispiele: Ruth und Naomi oder David und Jonathan. Ist Homosexualität ein Gräuel? Letztlich sagt die Bibel ja. Oh. Aber es gibt andere Stellen, die gegen Diskriminierung und für Liebe sprechen. Die Bibel widerspricht sich. Gott sei Dank haben wir neben diesem schwammigen Buch noch einen festen Maßstab. Die Menschenrechte. Jetzt Zitat. Jürgen Ebach, Professor für Exegese. Der einfach sagen musste, okay, die Bibel sagt, es ist ein Gräuel. Tut mir leid, aber jetzt Zitat. Ich hoffe für die anstehende Entscheidung in der evangelischen Kirche in Deutschland sehr, dass sie in der Frage der Homosexualität die unteilbaren Menschenrechte auch da behaupten, wo sie kirchlichen Traditionen entgegenlaufen. Also das ist die eigentliche Bibel. Ja. Weitere Sachen. Ohne Homosexualität wäre die Kirche aufgeschmissen. Ohne Homosexuelle, wäre die Kirche aufgeschmissen. Ohne ihr Engagement könnten einzelne kirchliche Unternehmen gar nicht existieren. Oder Segnung Homosexueller, bunt wie ein Regenbogen. Und das Letzte, der Reformationstag ist kein Gedächtnistag für den Reformator. Vielmehr fragen wir, was seine revolutionäre Theologie für uns im Hier und Jetzt bedeutet. Gerade auch für homosexuell Begabte birgt diese Glaubenslehre einen enormen Segen. Und so weiter und so fort. Und wisst ihr was, es ist egal, welchen Artikel man dann an diesem Tag aufgeschlagen hat. Unten unter jedem Artikel stand immer wieder: Ist mein Wort nicht wie ein Feuer und ein Hammer, der Felsen zerschlägt? Nun, es ist egal, in welcher Landeskirche oder freien Kirche. Es gibt ja auch freie Kirchen, die da in ähnlicher Weise agieren und sich das vertreten. Es ist egal, wo immer man sowas sieht, gibt es eine bessere Zusammenfassung dafür als Judas, Vers 4? Gottlose, welche die Gnade unseres Gottes in Zügellosigkeit verkehren und Gott, den einzigen Herrscher und unseren Herrn Jesus Christus, verleugnen? Nun, was sind die Folgen für Gemeinden und Christen? Da komme ich zum nächsten Punkt. Wenn Irrlehrer und Namenschristen ungestört in den Gemeinden wirken können, was passiert dann? Wir lesen ab Vers 12. Diese sind Schandflecken bei euren Liebesmahlen und schmausen mit euch, indem sie ohne Scheu sich selbst weiden. Also die innige Gemeinschaft, die Christen miteinander haben, die wird besonders deutlich wenn man Tischgemeinschaft hat, wenn man zusammen isst und trinkt und diese Gemeinschaft wirklich erleben kann. Ein fröhliches, reines, geisterfülltes Beisammensein, bei dem man eben auch besonders die Verbindung miteinander und mit Christus erfuhr. Christus ist unterwegs gewesen mit seinen Jüngern und er hatte fast nichts, aber worauf er immer Wert gelegt hat, ist gute Tischgemeinschaft, gutes Essen und Trinken. Wir wollen das wirklich erleben und genießen, die Gemeinschaft, die wir miteinander haben. Diese gottlosen Menschen nahmen daran teil und zerstörten durch ihren Egoismus diese herzliche Gemeinschaft. Das ist klar. Wenn es eine Gemeinschaft da ist, wo alle sich füreinander aufopfern, wo man besorgt ist um das Wohl des anderen, wo man sich einander hingibt und in dieser Gemeinschaft sind dann welche, die egoistisch sind und das aufsaugen und nicht zurückgeben, dann wird diese Gemeinschaft zerstört. Hier das Wort Schandflecken, sie sind Schandflecken für eure Liebesmann, das lässt sich mit Klippen, auch mit Klippen übersetzen. Durch ihre Freizügigkeit, durch ihren Hochmut, durch ihren Egoismus wurden sie gleichsam zu Klippen, an denen Gläubige Schaden nehmen konnten, zerschellen konnten. Dann geht's weiter, Vers 12b. Wolken ohne Wasser, von Winden umhergetrieben, unfruchtbare Bäume im Spätherbst, zweimal erstorben und entwurzelt. Mit ihrem Gebaren, mit ihren Lehren versprachen sie viel Segen und Frucht zu bringen. Sie machten viel her. Aber letztendlich umwehte sie ein Hauch des Todes. Ich glaube, man kann es nicht deutlicher, mit deutlicherer Bilder nehmen. Ja? Unfruchtbare Bäume, Spätherbst, zweimal erstorben und entwurzelt. Im Vers 11 vorher sagt er, wehe ihnen, denn sie sind den Weg Kains gegangen. Kain war ein Brudermörder. Und wer Menschen von Christus abzieht, in die Irre leitet, begeht geistlichen Mord. Vers 13, wilde Wellen des Meeres, die ihre eigene Schande ausschäumen. Irrsterne, denen das Dunkel der Finsternis in Ewigkeit aufbewahrt ist. Wenn Irrlehrer und Namenschristen ungestört in Gemeinden wirken können, und sie haben Wirkung, ja, sie sind wie wilde Wellen. Die sind nicht, oh, ist egal, die können ja eh nichts machen. Denn sie haben eine Wirkung. Dann reißen sie andere Christen, vielleicht sogar die ganze Gemeinde, mit in den Tod. Ich denke, wir können das in der Kirchengeschichte an vielen Kirchen und Gemeinden so nachvollziehen. Es geht eben dabei nicht um Toleranz, Akzeptanz und Vielfalt. Es geht letztlich um Leben und Tod. Das sind sehr klare und sehr heftige Worte. Und wir brauchen diese klare und schroffe Ermahnung. Warum? Weil wir nur zu gern ein oder vielleicht sogar beide Augen davor schließen. Also lasst uns zu diesem Punkt kommen, warum wir unsere Augen vor Irrlehrern und Namenschristen schließen. Ich habe jetzt 5 Gründe da mal zusammengetragen. Ich denke, vielleicht der erste Grund ist der fromme Schein von diesen Personen. Ja. Es gibt da vielleicht Dinge, die uns fragwürdig erscheinen, aber eben auch Dinge, die uns sehr fromm erscheinen. Es ist dann schwer, solche zu erkennen. Es ist ja auch nicht so, dass immer alle Kennzeichen geballt in einer Person zu sehen ist, sodass wir so abhaken könnten, Punkt 1, Punkt 2, Punkt 3, gut, jetzt weiß ich's. Jesus selbst sagt uns, hütet euch aber vor den falschen Propheten, die in Schafskleidern zu euch kommen, inwendig aber reißende Wölfe sind. An ihren Früchten werdet ihr sie erkennen. Erster Grund, frommer Schein. Zweiter Grund, ich denke aus Angst. Aus Angst um das eigene Ansehen, um die eigene Beliebtheit. Wenn ich jetzt was sage, dann stehe ich doch letztendlich als der Nörgler da, der Unruhestifter. Wir haben einfach Angst, solche Sachen anzusprechen. Dritter Grund, hängt damit zusammen, Harmoniesucht. Ja, nach dem Motto, bloß keine Unruhe, bloß kein Unfrieden, bloß kein Streit in der Gemeinde. Alles bloß das nicht. Natürlich ist damit verbunden, dass es oft wichtiger ist, dass die Gemeinde möglichst groß bleibt oder wird, dass man finanziell abgesichert ist. Ja, solche Sachen spielen einfach eine größere Rolle als die Reinheit der Gemeinde. Vierter Grund, bloß nicht gesetzlich werden. Ja, wer auf solche äußerlichen Dinge zu viel Wert legt, Wer den Lebensstil anderer Gemeindeglieder kritisiert, wer für einen gewissen moralischen Standard eintritt oder vielleicht sogar noch verschiedene Regeln zur Lebensweise aufstellt, der bekommt sehr schnell vorgeworfen, das ist doch gesetzlich. Nun, tatsächlich ist es so, wer gesetzlich ist, der verwirft auch die Gnade Gottes. Genauso wie der, der so liberal und freizügig und ausschweifend wird. Aber Gemeindeglieder zu ermahnen und zur Sünde, und Sünde anzusprechen, das soll aus Liebe zu Christus und zum Nächsten geschehen. Ja, nicht, ja, wir haben hier unsere Regeln und die müssen wir stur einhalten und wer das nicht macht, passt uns nicht. Es geht um Liebe zu Christus, Liebe zum Nächsten. Es geht darum, nicht irgendwelche Regeln hochzuhalten, sondern das Evangelium. Und der fünfte Grund, aus falscher Demut. Wir schließen unsere Augen, weil wir uns sagen, ich bin doch auch ein Sünder. Ich habe doch auch mit solchen Dingen zu kämpfen wie Unmoral, Hochmut und Habgier. Das kenne ich doch aus meinem Leben. Ich habe doch nicht das Recht, die Sünden anderer anzuprangern. Und hat Jesus nicht selbst gesagt, richtet nicht, auf dass ihr nicht gerichtet werdet? Steht nicht hinter diesem Richten eben genau dieser Hochmut, von oben herab zu urteilen, zu verurteilen? Und hat nicht selbst der Engel Michael eben sich das nicht getraut, zu urteilen? Jesus weist uns mit seinem Wort, richtet nicht, so werdet ihr nicht gerichtet, aus der Bergpredigt. Nicht, er weist damit nicht die angemessene moralische Bewertung und Ermahnung, sondern die verdammende und zensierende Haltung gegen andere zurück. Also eine Haltung, die andere in ihrer Schuld niederdrückt, anstatt sie ermutigt, Gott zu folgen. Jesus richtet sich tatsächlich gegen unsere Arroganz, gegen unseren religiösen Dünkel, gegen unser Denken, ja, wir sind etwas Besseres, weil wir leben ja nach den Maßstäben der Bibel. Und darum können wir dann auf die unmoralischen, auf die moralisch verfallene Welt herabschauen, auf die vielen Menschen, die Gott verwerfen, und dann sagen wir, ja, typisch, ja, wie kann man nur? Und dann sind wir schnell mit einem Urteil. Vielleicht sagen, wie sprechen wir das nicht aus, aber wir betrachten die Leute so, die werden es nie einsehen. Ist hoffnungslos. Wir betrachten sie als außerhalb des Wirkungsbereiches Gottes. Für die ist es zu spät. Genauso wie die Pharisäer und Schriftgelehrten die Zöllner und die Huren, die Prostituierten betrachtet haben. Für die ist es zu spät. Und dagegen geht Jesus vor. Es gibt einen Unterschied zwischen Beurteilen und Verurteilen, vielleicht zwischen Ermahnen und Richten. Wir sollen uns keinesfalls als Richter aufspielen. Aber wir dürfen um des lieben Friedens willen nicht die Gefahren durch Verführung und Abfall in Kauf nehmen, dürfen uns und die Gemeinde nicht diesen verderblichen Einflüssen aussetzen. Und ja, wir sind alle Sünder. Wir haben mit Hochmut, Habgier und Unmoral zu kämpfen. Aber Sünde soll uns traurig machen, uns auf die Knie bringen, uns umso dankbarer für das Opfer, über das Opfer machen, was Jesus Christus für uns erbracht hat. Ist ein Homosexueller schlechter als ich? Bin ich gerechter als er? Nein. Ist Homosexualität die einzige sexuelle Sünde, die verwerflich ist? Nein. Ich kann nicht hingehen und sagen, du bist schlechter. Du bist verurteilt. Ich kann hingehen und sagen, du und ich, wir beide sind Sünder und brauchen die Vergebung. Brauchen Jesus. Aber der seine Sünde rechtfertigt oder gar in Einklang mit dem Evangelium bringt, dem müssen wir entgegentreten. Denn Vers 19, das sind die, welche Trennungen verursachen. Natürliche Menschen, die den Geist nicht haben. Also Trennung verursachen wir nicht, wenn wir gegen solche Menschen vorgehen, wenn wir uns da entgegenstellen. Und natürlich kommt es dann auch zu Streit und Spaltung. Das sind nicht wirklich Trennungen in der Gemeinde. Trennungen werden durch die verursacht, die Menschen dann von Christus abziehen. Also, wir dürfen nicht arrogant werden. Wir sollen nicht schlecht über diese Menschen reden, nicht lästern, nicht verurteilen. Aber wisst ihr, eins wird im Judasbrief deutlich. Diese Irrlehrer und Scheinkristen stehen schon unter dem Gericht Gottes. Ja, Vers 14 nochmal. Von diesen hat aber auch Henoch, der siebte nach Adam, geweissagt, indem er sagte, siehe, der Herr ist gekommen mit seinen heiligen 10.000, um Gericht zu halten über alle und alle Gottlosen unter ihnen zu strafen wegen all ihrer gottlosen Taten, womit sie sich vergangen haben und wegen all der harten Worte, die gottlose Sünder gegen ihn geredet haben. Wenn Gott sie bereits gerichtet hat, dann sollten wir nicht versuchen, sie zu rechtfertigen. Dann sollten wir nicht versuchen, sie in der Gemeinde weiterhin wirken zu lassen, irgendwie Gründe dafür finden, warum sie dennoch hier weiter dran teilhaben dürfen. Wir sollten Gott bitten um Weisheit, Erkenntnis und Mut, um die nötigen Schritte zu gehen, gegen ihren schädlichen Einfluss vorzugehen. Ja? Und darauf geht Judas jetzt im letzten Teil seines Briefes ein. Mein nächster Punkt lautet, wie können wir selber treu beim Herrn bleiben? Wie können wir selber treu beim Herrn bleiben? Ja, das ist ganz wichtig. Vers 20, ihr aber, Geliebte, erbaut euch auf euren allerheiligsten Glauben und betet im Heiligen Geist. Bewahrt euch selbst in der Liebe Gottes und hofft auf die Barmherzigkeit unseres Herrn Jesus Christus zum ewigen Leben. Die griechische Satzkonstruktion hier bei diesen Versen, die legt den Schwerpunkt auf Vers 21a, also auf bewahrt euch selbst in der Liebe Gottes. Alle anderen Aufforderungen sind hier untergeordnet und sie erklären jetzt eigentlich nur, wie das aussieht, dass wir uns in der Liebe Gottes bewahren. Die Liebe Gottes, das ist das Entscheidende, sie zeigt sich darin, dass Gott seinen Sohn als Opfer für unsere Sünden gegeben hat. Er hätte uns alle verurteilen müssen aufgrund unserer Sünde. Aber er hat seinen Sohn verurteilt für uns. Wie bewahren wir uns in dieser Liebe, die bis zum Äußersten geht? Eben, das Erste, was er sagt, ist, erbauen auf dem Glauben. Ja, ihr aber, Geliebte, erbaut euch auf den allerheiligsten Glauben. Verführung und geistliche Gefahren erkennen wir, wenn wir selber geistlich fit sind. Das heißt, dass wir wissen und ausleben, was wir glauben. Es geht also nicht darum, nur zu wissen, was steht in der Bibel, sondern es geht darum zu wissen, was lehrt die Bibel, was ist die Botschaft dieser Geschichten, dieser Texte. Wir müssen wissen, was uns die Bibel lehren will. Allerheiligster Glaube, also diese Glaubensinhalte, die Offenbarung Gottes ist allerheiligst, sie ist also unantastbar. Wir dürfen nichts hinzufügen, wir dürfen nichts wegnehmen, sondern wir sollen das, was dort steht, kennen. Und dann eben kommt noch was Wichtiges. Wenn wir darauf aufbauen, bedeutet es, dass wir dann die Botschaft anwenden und umsetzen. Dass wir es ausleben. Jesus sagte im Johannes Kapitel 15, Vers 9, in seinen Abschiedsreden, gleich wie mich der Vater liebt, so liebe ich euch. Bleibt in meiner Liebe, also bewahrt euch in dieser Liebe. Wenn ihr meine Gebote haltet, so bleibt ihr in meiner Liebe, gleich wie ich die Gebote meines Vaters gehalten habe und in seiner Liebe geblieben bin. Wir wissen das, ja? Der Zusammenhang zwischen der Liebe zu Gott und dem Halten der Gebote. Ja? Liebe findet einen ganz konkreten Ausdruck, nämlich im Gehorsam. Das nächste, wie wir in dieser Liebe bleiben, ist beten im Geist. Ja? Und betet im Heiligen Geist. Und damit ist das demütige Gebet vor Gott gemeint. Wer erfüllt ist mit dem Heiligen Geist, der erkennt seine eigene Sündigkeit, Verlorenheit und Abhängigkeit. Und er betet in Übereinstimmung mit dem Willen des Heiligen Geistes. Und er findet diesen Willen nicht durch besondere Vision, dass er eine besonders hohe geistliche Bewusstseinsebene hat, sondern er findet ihn im Wort Gottes. Und er vertraut letztlich darauf, dass der Heilige Geist selbst sein Herz am besten kennt. Seine Sünden, seine Schwachheiten und dass der Heilige Geist selbst für ihn vor Gott eintritt. Ebenso kommt aber auch der Geist unseren Schwachheiten zu Hilfe. Denn wir wissen nicht, was wir beten sollen, wie sich's gebührt. Aber der Geist selbst tritt für uns ein mit unaussprechlichen Seufzern. Der aber die Herzen erforscht, weiß, was die Trachten des Geistes ist, denn er tritt so für die Heiligen ein, wie es Gott entspricht. Und das Dritte, was er hier dann noch erwähnt, wie wir uns in der Liebe erhalten, bewahren, ist das Hoffen auf Christi Wiederkunft und hofft auf die Barmherzigkeit unseres Herrn Jesus Christus zum ewigen Leben. In Vers 2 seines Briefes, da wünscht Judas der Gemeinde die Barmherzigkeit Gottes. Ja, sie sollen noch viel mehr von dieser Barmherzigkeit haben. Durch diese Barmherzigkeit werden sie im Glauben bewahrt. Und gleichzeitig gilt, dass wir die Barmherzigkeit unseres Herrn hoffend erwarten sollen, wenn er wiederkommt. Ebenso, wir haben das ewige Leben in Christus. Aber gleichzeitig steht fest, dass wir auf Jesu Wiederkunft warten zum ewigen Leben. Im Glauben sind wir schon jetzt mit Christus verbunden. Wir dürfen seine Gnade schmecken. Und doch ist unser Glaubensleben von Unvollkommenheit, von Not und von Kampf geprägt, bis Christus wiederkommt und dann alles vollenden wird. Das heißt, die Hoffnung auf die Wiederkunft, diese Zuversicht, Christus wird wiederkommen, wird alles vollenden und vollkommen machen, das ist die Motivation für uns heute, Christus nachzufolgen. Uns in dieser Liebe zu bewahren. Ja, ich habe heute zu kämpfen mit allen möglichen Dingen. Aber Christus hat verheißen, er wird wiederkommen. Er wird mich bis dahin bewahren und er wird mich dann vollenden. Gottes Wort kennen und tun, beten im Geist und hoffen auf Christus wird uns in der Liebe Gottes bewahren. Und so, das ist der Weg, wie wir gerüstet sein werden, in rechter Weise mit Irrlehrern und Namenschristen umzugehen. Damit komme ich zum letzten Punkt. Wie gehen wir mit Irrlehrern und Namenschristen um? Wir haben es gleich geschafft. Unser Umgang mit ihnen muss eben durch diese Liebe Gottes, in der wir uns bewahren sollen, geprägt sein. Das ist der Zusammenhang. Judas spricht so hart über sie, aber das ist die Klammer. Unser Umgang mit ihnen muss in der Liebe, von der Liebe Gottes geprägt sein. Ja, Vers 22. Und erbarmt euch über die einen, wobei ihr unterscheiden sollt. Andere aber rettet mit Furcht, indem ihr sie aus dem Feuer reißt, wobei ihr auch das vom Fleisch befleckte Gewand hassen sollt. So, auch diese Verse sind nicht so leicht zu übersetzen. Es gibt da verschiedene Übersetzungsmöglichkeiten. Vielleicht hat jemand von euch eine Bibel gerade in der Hand, wo ein bisschen was anderes steht. Also, erbarmt euch über die einen, wobei ihr unterscheiden sollt, schreibt Schlachter, und Luther schreibt, über die einen, die zweifeln. Es ist schwer, wie soll man das so übersetzen? Klar ist, dass eben nicht alles schwarz-weiß ist. Klar ist, dass wir eben nicht hingehen können, ich habe hier meine Liste, Scheinchrist, Doppelpunkt, und jetzt hake ich ab und klar. Wir müssen gucken, wie ist die Situation? Wie geht es ihm? Was bewegt ihn? Wie sieht es in ihm aus? Wir müssen dann von Situation zu Situation unterschiedlich handeln. Ja, es gibt die Zweifelnden. Es gibt Menschen, die sind hin und her gerissen. Und diese Menschen, die Anfechtungen haben und zweifeln, die sind die Opfer sind für Irrlehrer. Die schnell dahin noch mehr in Verwirrung gebracht werden können. Und ihnen gegenüber sollen wir barmherzig sein. Und das bedeutet natürlich nicht, dass wir über ihre Irrlehren, über falsches Denken, vielleicht sogar über ihre Sünde hinweggehen. Das heißt, barmherzig einfach nichts erwähnen oder so. Das ist nicht gemeint. Es geht darum, dass man sich Zeit nimmt für sie. Dass man ihre Zweifel ernst nimmt und dass man ihnen mit Geduld und Sanftmut die rechte Lehre, das Wort Gottes, das Evangelium näher bringt. Das geht eben oftmals nicht so, dass man jetzt, machen wir mal ein Gespräch, jetzt erkläre ich das einmal, jetzt ist es aber dann klar. Ja? Das hat oftmals mit viel Gesprächen zu tun, viel Zeit, viel Beten, viel Verständnis. Aber dann gibt es andere, die sind völlig in ihre Irrlehren, in ihre Sünden verstrickt. Und Judas sagt, ja, auch die müssen die Lehre Gottes, auch die müssen das Evangelium hören. Jeder, der verloren ist, muss das Evangelium hören. Aber er betont, dass sie sich vollständig von ihrem falschen Weg abwenden müssen. Man darf keine Kompromisse eingehen. Rettung dieser Menschen geschieht nur so, dass sie völlig von ihrer falschen Lehre lassen, mit der sie sich befleckt haben. Ja? Das von Sünden befleckte Kleid sollen wir hassen. Ich denke, das ist hier gemeint. Und nur so können sie gleichsam wie ein Stück Holz aus dem gefährlichen Feuer der falschen Lehre herausgerissen werden. Und dann gibt es auch Fälle, wo die Verstocktheit hoffentlich vorerst, nur vorerst, jegliche Umkehr verhindert. Und ich denke, dieser Brief macht das deutlich, dass solche Menschen keinen Einfluss in Gemeinden und auf Christen ausüben dürfen. Und ob dann Gemeindezucht geübt werden kann, oder ob man selber sagen muss, nein, ich muss die Gemeinde verlassen, das liegt dann daran, inwieweit die Gemeinde und vor allem die Gemeindeleitung durch Irrlehren und Irrlehrer unterwandert, geprägt, vielleicht sogar schon ganz von ihnen übernommen ist. Ist überhaupt noch Gemeindezucht möglich in dieser Gemeinde? Oder ist eigentlich nur noch möglich, sich da zurückzuziehen, um keinen weiteren Schaden zu nehmen? Wir dürfen keine Kompromisse mit Irrlehrern und Namenschristen machen. Aber wir sollen sie auch nicht verurteilen, ja, sie abschreiben. Im Gegenteil, sie brauchen das Evangelium. Wir sollen um sie ringen, für sie beten und ihnen in Liebe begegnen. Aber die wahre Liebe zu Gott und zu den Verlorenen übersieht eben nicht um des lieben Friedens willen Sünde und Irrlehre. Sie weist mutig darauf hin, damit diese Menschen umkehren und gerettet werden. Ich sage an dieser Stelle immer wieder, Salomo, der über Freundschaft, über wahre Freundschaft schreibt, vor allem im Kapitel 27 der Sprüche, der zentrale Vers dort ist immer der, wo er sagt, der wahre Freund ist nicht der die Küsse des Hassers, ja, die Küsse, sondern der dir die Wunde schlägt, der offen über deine Probleme redet, der den Mut hat, die anzusprechen und dich nicht einfach laufen lässt. Ich komme zum Schluss dieses Briefes, zum Schluss meiner Predigt, und ich habe ihn auch nochmal überschrieben mit: Gott wird euch im Glauben bewahren. Angesichts dieses Briefinhalts ist es kein Zufall, dass Judas am Anfang und am Ende auf Bewahrung und Heilsgewissheit zu sprechen kommt. Ja, Vers 1 nochmal: Judas, Knecht Jesu Christi und Bruder des Jakobus, an die Berufenen, die durch Gott, den Vater, geheiligt und in Jesus Christus bewahrt sind. Und dann Vers 24, dem aber, der mächtig genug ist, euch ohne Straucheln zu bewahren und euch unsträflich mit Freuden vor das Angesicht seiner Herrlichkeit zu stellen. Wir stehen im Kampf des Glaubens, weil wir mit unseren sündigen Begierden zu kämpfen haben. Mit unseren sündigen Gewohnheiten, mit unserem alten Leben. Wir stehen im Kampf des Glaubens, weil wir mit Irrlehren konfrontiert werden und weil hinter diesen Lehren dämonische Mächte stehen. Weil der Teufel uns mit seiner teuflischen Weisheit und Raffinesse versucht, weg von Gott zu ziehen. Und wir straucheln, wir fallen in Sünde. Aber das steht fest, das ist die Klammer an diesem Brief. Der dreieinige Gott bewahrt uns aus seiner bedingungslosen und grenzenlosen Liebe mit seiner ganzen Macht davor, dass wir im Glauben straucheln. Das heißt, dass wir vom Glauben abfallen. Er wird uns bewahren. Wir werden einst sein Angesicht schauen. Und dann werden wir nicht vor Angst vor ihm stehen und unser beflecktes Kleid sehen. Und dann werden wir nicht denken, oh, ich bin so oft gefallen, ich hatte so viele Probleme im Leben. Sondern dann werden wir mit Freuden vor ihm stehen. Das wird der Tag unseres Lebens sein. Warum? Weil Gott nicht auf unsere Fehltritte und Schwachheiten und was uns sonst noch alles befleckt sieht, weil er uns das nicht zur Last legt, sondern weil er auf das sieht, was Christus für uns getan hat. Das Evangelium, unser aller Heil. Diese ewige Sicherheit, diese Rettung, die Bewahrung aus bedingungsloser Gnade, die feststeht, das ist eben jetzt kein Freibrief zum Sündigen. Ja? Dass wir die Gnade Gottes in Ausschweifung verkehren, sondern das soll uns umso mehr zur Dankbarkeit, Liebe und Hingabe zu Gott ermutigen. Nochmal, die Gewissheit der Rettung und Liebe Gottes, die Gewissheit, dass wir einmal vollkommen vor ihm stehen werden, in Freude, ist unsere Motivation, ihm heute treu zu folgen, um ihn heute zu verherrlichen. Und so schließt Judas seinen, seine Predigt, seinen Brief und ich meine Predigt, Vers 25, dem allein weisen Gott, unserem Retter, gebührt Herrlichkeit und Majestät, Macht und Herrschaft, jetzt und in alle Ewigkeit. Amen.